Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Dirk-Oliver Heckmann im Studio. Einen schönen guten Abend.
Ich glaube, wenn wir etwas geschlafen haben, dass wir dann willens sind, uns wieder an den Kompromiss zu machen, zumal wir gerne ein Ergebnis abliefern würden, bevor der Präsident des Europäischen Parlaments gewählt wird. Und nach jetzigem Zeitplan ist das Mittwoch.
Bundeskanzlerin Angela Merkel war das heute Mittag, nachdem die Staats- und Regierungschefs der EU die ganze Nacht hindurch verhandelt hatten. Am Ende ohne Ergebnis bei der Frage, wer soll welchen Spitzenjob in der Europäischen Union erhalten in den kommenden 5 Jahren. Es ist äußerst schwierig, die verschiedenen Interessen unter einen Hut zu kriegen. Ob es morgen klappt, das werden wir sehen. Jedenfalls wollen die Parlamentarier der EU übermorgen einen neuen Präsidenten wählen. Und sollten bis dahin die anderen Personalien nicht stehen, dürfte das die Sache noch schwieriger machen. Wir berichten gleich. Außerdem in Bremen steht der Koalitionsvertrag für die erste rot-grün-rote Koalition in einem westdeutschen Bundesland. Bürgermeister Carsten Sieling aber zieht sich zurück. In Hongkong dringen Demonstranten in das Regionalparlament ein. Und in Lübten kämpfen Feuerwehrleute gegen den größten Waldbrand in der Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns an. Der Hintergrund gleich anschließend trägt den Titel »Die Rechtlosen« über die Lage der Rohingya. 18 Stunden lang hatten die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union verhandelt, im großen Kreis, dann im sogenannten Beichtstuhlverfahren und anschließend wieder alle gemeinsam. Doch einer Lösung scheint man nicht näher gekommen zu sein, jedenfalls keiner, der alle oder zumindest eine ausreichende Mehrheit hätte zustimmen können. Und so vertagten die Regierungschefs ihre Beratungen auf morgen 11 Uhr. Es bleibt also spannend bei der Frage, wer wird Kommissionspräsident und wer erhält die anderen Top-Posten der Europäischen Union. Aus Brüssel, Paul Vorreiter.
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron spricht das aus, was viele am Mittag in Brüssel denken, nach der durchverhandelten Nacht zu den neu zu besetzenden Top-Jobs in der EU.
Aucun résultat n'a été trouvé. Ich pense, c'est une très mauvaise image que nous donnons à la fois du Conseil et de l'Europe.
Es wurde kein Ergebnis erzielt, das wirft ein schlechtes Licht auf den Rat und Europa. Schließlich lagen stundenlange Gespräche zurück in unterschiedlichen Formationen. Bilaterale Gespräche mit dem EU-Ratspräsidenten, Diskussionen innerhalb der Parteifamilien, in der großen Runde der Staats- und Regierungschefs. Dabei deutete sich seit dem G20-Gipfel in Japan zart an, dass die Blockade bei den Verhandlungen um die Nachfolge des EU-Kommissionspräsidenten ein Stück weit gelöst werden könnte, wenn es da nicht derlei Widerstand geben würde.
Nowa Europa potrzebuje nowy.
Ein neues Europa braucht neue Gesichter. Gesichter, die man nicht mit dem Angriff auf andere verbindet, die nicht Probleme suchen, sondern sich bemühen, Brücken zwischen den Ländern zu bauen. Es lässt sich leichter ahnen, an wen sich diese Aussage richten soll. Vize-Kommissionspräsident Franz Timmermans, sozialdemokratischer Spitzenkandidat, der die polnische PiS-Regierung seit Jahren nicht mit ihrer Justizreform durchkommen lassen will und den Kanzlerin Merkel in Japan als Teil einer Lösung bezeichnet hatte. Gegen Timmermans formierte sich nicht nur Widerstand in Polen und den anderen Visegrad-Staaten, also Tschechien, Slowakei und Ungarn, aber auch in Italien, zudem noch Druck von manchen Regierungschefs aus der EVP-Familie. Mögliches Porzellan zu zerschlagen und gegen einen großen Block innerhalb der Mitgliedstaaten abzustimmen, Kanzlerin Merkel hat davor jedenfalls gewarnt, auch mit Blick auf zukünftige wichtige Entscheidungen, die in Brüssel noch einstimmig getroffen werden müssen.
Und man muss sich natürlich schon fragen, ob wenn man jetzt in Zukunft, sagen wir mal, 440 Millionen Einwohner hat, ob man 100 Millionen, obwohl es formal noch machbar ist, einfach überstimmt oder ob man sich einfach etwas mehr Zeit nimmt und versucht, auch mit diesen Ländern einen gemeinsamen Weg zu gehen.
Als Teil eines denkbaren Personalpakets wurden ebenso kolportiert die konservative bulgarische Weltbankmanagerin Kristalina Georgieva als EU-Ratspräsidentin, Margarete Vestager, EU-Wettbewerbskommissarin als Vizekommissionspräsidentin, das Amt des EU-Chefdiplomaten ebenso in liberaler Hand, etwa beim belgischen Premier Charles Michel, der Parlamentspräsidentenposten in EVP-Händen, vielleicht sogar bei Manfred Weber. Eine fragliche Option mit Blick auf die eigentlichen Ambitionen des Spitzenkandidaten der stärksten Fraktion, erst recht, wenn er sich diesen Posten mit dem liberalen Giewer Hofstadt teilen müsste, was ebenso gerüchteweise kursierte. Markus Ferber, CSU-Politiker und Mitglied der EVP-Fraktion im Europaparlament, hält wenig von einem solchen Paket, wie er im Deutschlandfunk erklärte.
Die großen Gewinner sind die, die hier im Europaparlament mit Abstand nur die drittgrößte Fraktion sind, nämlich die Liberalen. Und es kann ja nicht sein, dass jemand, der bei den Wahlen nicht gewinnt, aber im Kreis der Staats- und Regierungschefs ein paar mächtige Vertreter hat, dass der als gestrahlender Sieger hervorgeht und die, die die Wahlen gewinnen, als Verlierer dastehen.
Nicht nur der Parteienproporz ist Thema bei den Verhandlungen gewesen. Es hakte auch noch bei den anderen Kriterien, die gewöhnlich bei der Verteilung der EU-Topjobs eine Rolle spielen. Brigitte Bierlein, Österreichs kommissarische Bundeskanzlerin.
Es spießt sich daran, dass noch immer keine Einigung erzielt werden konnte in der Richtung, die mir und anderen sehr, sehr wichtig ist, nämlich die geografische Ausgewogenheit, die gendermäßige Ausgewogenheit, die Mehrheitsfähigkeit und die Berücksichtigung der Ergebnisse der Wahlen zum Europäischen Parlament.
Morgen um 11 Uhr soll der Gipfel einen weiteren Anlauf nehmen. Damit könnte der Rat immer noch dem Parlament zuvorkommen, das schon am Tag darauf seinen Präsidenten oder seine Präsidentin wählen soll und damit je nach Ergebnis die Diskussion über die Besetzung der übrigen Ämter beeinflussen würde. Doch, was könnte denn morgen beim Gipfel anders sein als im Verhandlungsmarathon vergangene Nacht?
Ja, das ist ja, wenn wir wissen, was sich bis morgen ändern soll, dann hätten wir ja heute weitermachen können. Also wir denken einfach, dass wir mal eine Pause brauchen und dann vielleicht neue Einsichten haben.
Bundeskanzlerin Merkel in einem Beitrag von Paul Vorreiter. Auf europäischer Ebene ist also weiter offen, wer die wichtigen Institutionen in den kommenden Jahren anführen wird. Die Bremerinnen und Bremer hingegen, die haben in zweifacher Hinsicht Klarheit. So wie es aussieht, wird die Hansestadt in den kommenden Jahren von einem rot-grün-roten Bündnis regiert. Bürgermeister Carsten Sieling hingegen erklärte seinen Rückzug. Felicitas Böselager berichtet.
Es war durchaus eine Überraschung, als Carsten Sieling auf einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz am Mittag bekannt gab, nicht weiter als Bürgermeister von Bremen zur Verfügung zu stehen. In der vergangenen Nacht hatten sich die Verhandlungspartner der Bremer SPD, Grünen und Linken auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Sieling war als Verhandlungsführer der SPD maßgeblich an diesem Vertrag beteiligt. In seinem Statement sagte er, es sei nach der historischen Niederlage der SPD bei den Bürgerschaftswahlen im Mai das Wichtigste für ihn gewesen, eine soziale und wirtschaftliche Politik zu sichern.
Deshalb habe ich alles in meiner Macht Stehende getan, um die von mir und der SPD angestrebte Option auch wirklich zum Leben zu bringen und dafür zu sorgen, dass wir in Bremen ein progressives Mitte-Links-Bündnis zum Tragen bringen können. Und wenn ich auf den Koalitionsvertrag blicke, dann kann ich nur sagen, das hat sich gelohnt.
Aber damit dieses Bündnis erfolgreich sein kann, braucht es, sagt Sieling, einen personellen Neuanfang.
Deshalb möchte ich den Weg freimachen und habe mich entschieden, für das Amt des Bürgermeisters und Präsidenten des Senats nicht erneut zur Verfügung zu stehen.
In Zukunft will Sieling sein Mandat als Abgeordneter in der bremischen Bürgerschaft wahrnehmen. Die CDU übt heftige Kritik an seinem Rückzug. Sieling hat die Chance auf einen verantwortungsvollen Abgang verpasst, heißt es in einer Pressemitteilung des Landesverbandes. Es sei peinlich, den allerletzten Notausstieg zu nehmen. Die künftigen Koalitionspartner der SPD hingegen haben Sieling Respekt gezollt. Die grüne Landesvorstandssprecherin Alexandra Wertwart.
Das war bestimmt keine leichte Entscheidung. Ich möchte mich bei ihm für die vergangenen Jahre als Präsident des Senats und Koalitionspartner für die Zusammenarbeit auch an dieser Stelle ganz herzlich bedanken.
Auch Cornelia Barth, Vorsitzende der Bremer Linken, bedankte sich bei Carsten Sieling.
Für seine gerade auch im Rahmen der Koalitionsverhandlungen geleistete Arbeit. Und ich bedauere seine Entscheidung, aber ich denke, sie verdient einfach auch hohen Respekt. Ich hätte gerne auch weiter mit ihm zusammengearbeitet, aber er hat so entschieden und von daher steht einfach noch mal wieder eine Veränderung dann auch ins Haus.
Noch ist unklar, wer Sieling nachfolgen wird. Als ein möglicher Kandidat wird Andreas Bovenschulte gehandelt. Er ist erst vergangene Woche zum SPD-Fraktionsvorsitzenden der Bürgerschaft gewählt worden. Zuvor war er Bürgermeister in der Bremer Nachbargemeinde Weihe. Bovenschulte gilt als linker Sozialdemokrat. Nach der überraschenden Neuigkeit am Vormittag stellten die künftigen Koalitionspartner am Nachmittag den ausgehandelten Vertrag vor. Die SPD wird weiterhin den Bürgermeister stellen und außerdem die Senatorenposten für Inneres und Bildung behalten. Hinzu kommt ein neuntes Ressort. Es vereinigt Wissenschaft, Häfen und Justiz. Die Grünen werden die Senatoren für Umwelt, Finanzen und für Soziales stellen und die Linken bekommen das Wirtschafts- und das Gesundheitsressort. Angesichts der knappen Bremer Kassen sind die Pläne der künftigen Koalitionspartner ambitioniert. So sollen zum Beispiel die Ausgaben pro Schüler auf das Niveau der anderen Stadtstaaten angehoben werden. Bis 2023 sollen die Kohlekraftwerke der Stadt abgeschaltet werden, der Personennahverkehr soll ausgebaut werden und es soll in Zukunft mehr Polizisten, Staatsanwälte und Richter geben.
Bis zu 10 Jahre Haft droht Carola Rakete, der Kapitänin der Sea-Watch 3, die ihr Schiff mit 40 Schiffbrüchigen an Bord nach Lampedusa einlaufen ließ, trotz eines Verbots der italienischen Behörden. Nach dem Anlanden wurde Rakete unter Hausarrest gestellt und heute Nachmittag zum Verhör nach Sizilien gebracht. Nikolaus Nützel berichtet.
Die Sea-Watch-Kapitänin Carola Rakete werde alle Fragen des Richters beantworten, erklärte einer ihrer Verteidiger. Sie habe keine andere Wahl gehabt, als sich über die Verbote der italienischen Behörden hinwegzusetzen. Denn die Lage sei dramatisch gewesen, als es darum ging, ihr Schiff mit 40 Flüchtlingen in einen Hafen zu bringen. Sie habe keinerlei Absicht gehabt, Gewalt anzuwenden. Der Kapitänin wird in der öffentlichen Diskussion in Italien unter anderem vorgeworfen, sie habe ein italienisches Kriegsschiff angegriffen, denn beim Einlaufen in den Hafen der Mittelmeerinsel Lampedusa war es zu einem Zusammenstoß mit einem kleinen Boot gekommen, der allerdings ohne größere Folgen blieb. Solidaritätsbekundungen aus Deutschland mit der Kapitänin stoßen gleichzeitig in Italien auf ein unterschiedliches Echo. So hatte Ministerpräsident Giuseppe Conte erklärt, wenn es um Rechtsfragen gehe, solle Deutschland sich erst einmal darum kümmern, dass Strafen gegen Manager des deutschen ThyssenKrupp-Konzerns vollstreckt werden, die vor einigen Jahren in Italien verhängt worden waren. Auch aus dem Vatikan kommt eine Reaktion, wenn auch eine indirekte. Papst Franziskus hat für kommende Woche eine Messe angekündigt, in der er an das Schicksal von Flüchtlingen erinnern will, die auf dem Weg in sichere Länder ums Leben gekommen sind.
Nicht nur in Italien sorgt der Fall der Kapitänin Carola Rakete für Schlagzeilen, auch in Deutschland wird leidenschaftlich diskutiert. Soll hier jemand abgestraft werden, die Leben rettet, oder verfolgt Sea-Watch auch eine politische Agenda? Die Bundesregierung reagierte heute und auch Bundespräsident Steinmeier schaltete sich in die Sache ein. Klaus Remme aus Berlin.
Von Italien dürfe man einen anderen Umgang mit dem Fall erwarten, so hatte sich der Bundespräsident am Wochenende in die Diskussion eingemischt. Bundesaußenminister Heiko Maas konkretisierte heute Vormittag in Berlin:
Die Seenotrettung ist keine Straftat, sie ist ein humanitärer Akt. Und deshalb würde alles, was am Ende nicht zu einer Freilassung führt, glaube ich, doch erhebliche Irritationen hervorrufen.
Auch die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz verurteilte grundsätzlich eine Kriminalisierung von Seenotrettern. Auf See habe jeder die Pflicht zu retten. Das Engagement verdiene Respekt, aber
klar ist natürlich auch, dass es im Einklang mit geltendem Recht stehen muss und dass die Betroffenen sich nicht selber in Gefahr begeben dürfen. Und dass man eben tatsächlich nicht durch diese Aktionen darauf hinwirkt, dass Seenotrettung als selbstverständlich angesehen wird und dass mehr Menschen veranlasst, diese lebensgefährliche Überfahrt zu wagen.
Kritiker zielen in der Tat auf das in ihren Augen klare illegale Verhalten von Kapitänin Carola Rakete. Hier der Berliner AfD-Chef Georg Pasterski zum Deutschlandfunk.
Wir dürfen eins nicht vergessen, dass sie ja Migranten von der nordafrikanischen Küste abgeholt hat, über das Mittelmeer transportiert und dann sich mit Gewalt Zugang zu Lampedusa verschafft hat. Und das ist ein eindeutiger Verstoß gegen Recht und Gesetz, gegen die Souveränität Italiens. Und wir würden wahrscheinlich ähnlich reagieren, wenn uns das passieren würde.
Der SPD-Außenpolitiker Nils Schmidt lässt das alles nicht gelten. Er kritisierte das Verhalten der italienischen Behörden im Morgenmagazin als schäbig.
Sie hat es getan, weil Menschenleben auf dem Spiel standen. Und deshalb ist es völlig unverständlich, jetzt einen möglichen Rechtsbruch in den Vordergrund zu rücken, sondern es geht darum, dass wir seit vielen Jahren immer wieder Hunderte von Menschen im Monat aus höchster Seenot im Mittelmeer retten müssen. Und da spielen Organisationen wie Sea-Watch eine wichtige Rolle.
Jetzt müssen nach den Worten auch Taten folgen, mahnte im Deutschlandfunk Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau, Linkspartei, die Bundesregierung. Es ist ja bei weitem nicht das erste Mal, dass erst Flüchtlinge nach langen Verhandlungen an Bord von Schiffen privater Organisationen festen Boden unter die Füße bekommen. Es ist das 9. Mal, so die Sprecherin des Auswärtigen Amts. Gleichzeitig ist eine dauerhafte Lösung nicht in Sicht. Ein großer Fehler der deutschen Politik, so kritisierte Gerald Knaus vom Think Tank Europäische Stabilitätsinitiative. Er plädierte ebenfalls im Deutschlandfunk dafür, dass die Bundesregierung fest zusagt, Flüchtlinge von Schiffen deutscher Nichtregierungsorganisationen aufzunehmen und den italienischen Innenminister Salvini politisch so zu entwaffnen.
meine Erzählung ist ja die, hier kommen Menschen aus dem Norden, retten Leute und wollen sie in Italien ausladen. Wenn man dem nicht mit einer klaren Kommunikation entgegentritt, dann wird Salvini damit in Italien Erfolg haben, dann wird er der nächste Ministerpräsident sein und es ist für Deutschland und für Europa eine Katastrophe, wenn ein Politiker wie Salvini in einem der wichtigsten Länder der EU immer mehr Macht bekommt.
Parallel zur politischen Diskussion sind inzwischen über 1 Million Euro Spenden zusammengekommen für die Unterstützung der Sea-Watch-Aktivisten. Gesammelt wurde unter anderem durch den Aufruf von Jan Böhmermann und Klaas Häufer-Umlauf.
Wer wird SPD-Vorsitzende oder SPD-Vorsitzender nach dem Rücktritt von Andrea Nahles? Beziehungsweise welches Team wird ihre Nachfolge antreten? Denn derzeit sieht es so aus, als laufe alles auf eine Doppelspitze hinaus. Noch hat kein Team und auch keine Einzelperson den Hut in den Ring geworfen. Ab heute wäre das offiziell möglich. Matthias von Lieben.
An Tag 1 der Bewerbungsphase für den SPD-Parteivorsitz ist noch keine Bewerbung im Willy-Brandt-Haus eingegangen. Noch hat auch niemand öffentlich seine oder ihre Kandidatur angekündigt. Absagen gibt es hingegen schon viele, zum Beispiel von den 3 kommissarischen SPD-Vorsitzenden Manuela Schwesig, Malu Dreyer und Thorsten Schäfer-Gümbel. Abgewunken haben auch Stefan Weil, Ministerpräsident von Niedersachsen, und Lars Klingbeil, SPD-Generalsekretär. Hier Statements aus NDR und Deutschlandfunk.
Ich bin und ich bleibe furchtbar gerne Ministerpräsident aus Niedersachsen und habe keine anderen Ambitionen.
Ich bin Generalsekretär und habe genug zu tun in dieser Partei gerade.
Und auch Finanzminister Olaf Scholz, der via Interview in der Bild-Zeitung zumindest schon einmal seine Ambitionen auf die Kanzlerkandidatur hinterlegt hatte, machte in der ARD-Sendung Anne Will klar:
Nein, ich halte das mit dem Amt eines Bundesministers der Finanzen nicht zeitlich zu schaffen.
Und Arbeitsminister Hubertus Heil ließ bereits verlauten, auch er werde nicht kandidieren. Doch es gibt zumindest erste Interessensbekundungen, zum Beispiel von Gesine Schwan, Politikwissenschaftlerin und Vorsitzende der SPD-Grundwertekommission, letzte Woche hier im Deutschlandfunk.
Wenn die Bitte an mich herangetragen würde und wenn sie auch eine erhebliche Unterstützung hätte, dann würde ich das tun.
Am Wochenende konkretisierte die 76-Jährige im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk dann, sie habe bereits mit Juso-Chef Kevin Kühnert Gespräche über die Doppelspitze geführt. Kühnert selbst hat sich noch nicht direkt zu seinen Absichten geäußert, eine Kandidatur zuletzt in einem Interview mit dem Handelsblatt jedoch auch nicht ausgeschlossen. Doch Schwan und Kühnert polarisieren, viele SPD-Konservative halten Kühnert für ungeeignet. Zu einer anderen Einschätzung kam heute Morgen Rolf Mützenich, der kommissarische Fraktionsvorsitzende der SPD, im Gespräch ebenfalls mit dem Deutschlandfunk.
Er ist ein großes Fund innerhalb der SPD und stellt auch letztlich die Breite der SPD dar. Von daher muss er das für sich selbst am Ende bewerten und mit wem er dann auch zusammen antritt.
In seinem Wahlkreis in Köln, so Mützenich, würden 30-Jährige bereits jetzt ganze Ortsverbände sehr gut führen. Der Zufall will es, dass genau heute ein gewisser Kevin Kühnert seinen 30. Geburtstag feiert. Die Sympathien von Rolf Mützenich scheint Kevin Kühnert zu haben, die von Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius hingegen nicht. Auf die Frage nach der Eignung von Juso-Chef Kühnert und Gesine Schwan für das Amt sagte er der Welt am Sonntag, sollten die beiden die einzigen Bewerber sein, würde auch er sich überlegen, anzutreten. Immer wieder genannt wird auch Familienministerin Franziska Giffey, die durch ihre Zeit als Bürgermeisterin des Berliner Bezirks Neukölln Erneuerung und Basisnähe verkörpern würde. Gefragt nach ihren Ambitionen, sagte Giffey in der ARD-Sendung Anne Will vor rund 2 Wochen.
Ich werde dazu heute Abend keine Aussage in dieser Form treffen. Ich finde einfach wichtig, dass man das gut überlegt.
Eine Absage klingt anders. Verhindern kann ihren Aufstieg wohl nur ihre Doktorarbeit, denn Plagiatsjäger haben sie ins Visier genommen und werfen ihr vor, weite Teile abgekupfert zu haben. Um antreten zu können, benötigt ein Kandidat oder eine Kandidatin jedenfalls die Unterstützung von mindestens 5 Unterbezirken, einem Bezirk oder einem Landesverband. Bis zum 1. September muss die Bewerbermappe dann vorliegen. Anschließend stellen sich die Interessenten auf 25 bis 30 Regionalkonferenzen deutschlandweit der SPD-Basis vor. Danach stimmen die rund 440.000 SPD-Mitglieder ab. Den Gewinner will der Vorstand beim Parteitag am 6. bis 8. Dezember vorschlagen. Doch zuvor müsste dafür noch die Möglichkeit einer Doppelspitze in der Satzung der Partei aufgenommen werden.
Wie positioniert sich die Alternative für Deutschland angesichts der veränderten Umfragewerte der vergangenen Monate? Die Klimapolitik ließ ja Union und SPD regelrecht abstürzen. Die AfD, die will jetzt die Umweltpolitik auch stärker akzentuieren, allerdings in etwas anderem Sinn. Außerdem ging es um eine heikle Personalie in Schleswig-Holstein. Mehr dazu von Nadine Lindner.
Bilanz ziehen, heikle Themen ansprechen, das hatte sich die AfD-Bundestagsfraktion für ihre Klausur am Wochenende vorgenommen. Knapp 70 der 91 AfD-Abgeordneten im Bundestag nahmen teil, darunter auch die Fraktionschefs Alice Weidel und Alexander Gauland. Es ging vor allem um eine Standortbestimmung, so Fraktionsvize Peter Felser, der die Klausur organisiert hatte. Er sieht Kosmopoliten auf der einen und Heimatverbundene auf der anderen Seite. Diese würden sich gegenüberstehen.
Die Frage der Herkunft, die Frage der Einbettung in Stammesgemeinschaften, wenn Sie so wollen, das wird schon eine Rolle spielen.
Beraten wurde die AfD-Fraktion dabei von Karl-Heinz Weißmann, einem der zentralen Vordenker der Neuen Rechten, der lange mit Götz Kubitschek zusammengearbeitet hat. Ein Ergebnis der AfD-Fraktionsklausur ist, dass das Thema Umweltpolitik deutlicher in den Mittelpunkt rücken soll. Denn, das musste Fraktionsvize Felser einräumen, hier sei das überschaubare Programmangebot der Partei nicht ausreichend für die Arbeit im Bundestag.
Wir sind hier schon im Kraftzentrum, müssen Antworten liefern, haben aber ein sehr überschaubares Programm, auf das wir uns rekrutieren können.
Der Tagesspiegel berichtete heute mit Bezug auf interne Papiere, dass Umweltschutz und Energiewende gegeneinander ausgespielt werden sollen. Zum Beispiel der Vogelschutz und der Windkraftausbau. Bei anderen offenen Standortfragen wie in der Außen- oder der Sozialpolitik kam die Fraktion dagegen noch nicht weiter. Eigentlich ist die Programmarbeit Parteisache. Die Fraktion versteht sich jedoch als Kraftzentrum und versucht nun, diese Prozesse zu beschleunigen. Die AfD im Bundestag hat zudem auf ihrer Klausur ihre Medienarbeit besprochen. Mehrfach betont Fraktionsvize Felser, dass man verstärkt Gegenöffentlichkeiten aufbauen werde, vor allem via YouTube.
Dass wir massiv weiter unsere Anstrengungen ausbauen werden, eine Gegenöffentlichkeit herzustellen. Da gibt es einen Status, da sind wir relativ zufrieden, wen wir erreichen in den sozialen Medien.
Einen ersten Schritt habe es bereits durch den Medienkongress Mitte Mai im Bundestag gegeben. Damals gab es heftigen fraktionsinternen Streit über einen Gastvortrag des US-amerikanischen Hassbloggers Miles Yiannopoulos. Unruhe gibt es auch in der Partei. Denn am Wochenende wählte der Landesverband Schleswig-Holstein Doris von Sein-Wittgenstein zur Landeschefin. Es ist eine problematische Personalie für die AfD. Denn gegen Sein-Wittgenstein läuft ein Parteiausschlussverfahren wegen einer Fördermitgliedschaft im rechtsextremen Verein Gedächtnisstätte. Der Verein steht auf der Unvereinbarkeitsliste der AfD. Sein-Wittgenstein war deswegen erst im Dezember von ihrem Posten als Landeschefin zurückgetreten und ist zudem nicht mehr Teil der Landtagsfraktion. Nun gewann sie die Kampfabstimmung zur Landeschefin. Der Parteivorstand der AfD äußerte sich am Nachmittag nur in wenigen Worten schriftlich. Die Wahl von Sein-Wittgenstein sei ein falsches politisches Signal, man halte an ihrem Parteiausschlussverfahren fest. Die Fraktionsspitze bemüht sich, das Thema weit von sich zu halten, Fraktionsvize Peter Felser.
Wir sind hier die Fraktion. Wir müssen die nächsten 2 Jahre mindestens gute Arbeit leisten. Und was in der Partei passiert ist, soll sich bitte der Bundesvorstand drum kümmern.
Abseits der Mikrofone heißt es aber, man sei entsetzt. Wie gut die Selbstreinigungskräfte innerhalb der AfD funktionieren, bleibt also weiterhin fraglich.
Hunderttausende hatte es in Hongkong in den vergangenen Wochen auf die Straße getrieben, um das Auslieferungsgesetz zu verhindern, das es nach Ansicht seiner Kritiker ermöglicht hätte, auch Menschenrechtler und Dissidenten nach Peking zu überstellen. Nach den Protesten liegt das Gesetz zwar erstmal auf Eis, heute aber kam es erneut zu Massenaufläufen, denn heute jährt sich die Übergabe der ehemaligen Kronkolonie an China. Hunderte Demonstranten drangen in das Regionalparlament ein. Mehr dazu von Markus Pfalzgraf.
Schläge gegen Glasfassade und Eingänge des Parlamentsgebäudes. Mit Eisenstangen und einem Stahlcontainer verschafften sich die Protestierenden Zutritt zum Gebäude. Applaus von Tausenden, die draußen den Legislativrat belagern, wo das von den meisten hier verhasste Auslieferungsgesetz beraten wurde, bevor es ausgesetzt wurde. 2 Studentinnen in schwarzen T-Shirts und Mundschutz stehen in Sichtweite zum Eingang ins Parlamentsgebäude. Daisy ist verzweifelt.
I think maybe this is the last chance.
Vielleicht ist das die letzte Chance. Wenn an diesem wichtigen Tag mehr Leute auf die Straße gegangen sind als sonst, dann hört die Regierung vielleicht endlich auf die Leute. Daisy und Janet waren vorher auf dem großen friedlichen Marsch mit rund 500.000 Menschen. Es war ihnen wichtig, danach auch ins Regierungsviertel zu kommen. Janet meint,
I'm afraid of police.
Ich habe Angst vor der Polizei. Die sind bewaffnet und gut ausgerüstet. Wir sind unschuldige Studentinnen und müssen uns schützen. Trotzdem sagt die Regierung, wir seien gewalttätig. Das ist unverhältnismäßig. Zu diesem Zeitpunkt war noch unklar, ob die Polizei eingreifen würde. Eine Gruppe vermummter junger Männer steht an der Seite. Einer spricht nach kurzem Zögern. In der Nacht zerstören wir weiter die Tore zum Legislativrat. Wir versuchen, mehr Druck auf die Regierung auszuüben. Selbst wenn das nicht klappt, machen wir es. Doch am Abend schien die Polizei sich bereit zu machen, einzugreifen. So oder so könnte es eine lange Nacht werden in Hongkong.
Erst in der vergangenen Woche sind in Mecklenburg-Vorpommern nach einer Kollision zwei Eurofighter abgestürzt. Einer der Piloten kam dabei ums Leben. Heute traf es die Piloten eines Bundeswehrhubschraubers, und zwar im Landkreis Hameln-Pyrmont in Niedersachsen. Thorsten Küppers.
Bei dem Absturz kam ein Besatzungsmitglied ums Leben. Ein zweiter Mensch liege verletzt im Krankenhaus, sagte ein Bundeswehrsprecher. Der Hubschrauber vom Typ Eurocopter EC-135 war auf einem Übungsflug. Die Maschine gehört zum Internationalen Hubschrauberausbildungszentrum in Bückeburg. In der Nähe des Unglücksortes befindet sich ein Testgelände. Dort wird das Starten und Landen trainiert. Der Hubschrauber stürzte in ein Kornfeld. Dort brach ein Feuer aus, das aber schnell gelöscht werden konnte. Die Bundeswehr hat einen militärischen Sicherheitsbereich eingerichtet. Die Unfallursache ist weiter unklar. Fest steht nur, eine zweite Maschine war nicht beteiligt. Der Hubschrauber war allein in der Luft. Die Generalflugsicherheit in Köln ermittelt. Beim Modell EC-135 handelt es sich um einen Mehrzweckhubschrauber, der unter anderem eingesetzt wird, um Menschen zu retten. Erst in der vergangenen Woche waren zwei Eurofighter über Mecklenburg-Vorpommern zusammengestoßen und abgestürzt. Ein Pilot kam ums Leben.
Eigentlich galt er bereits als gelöscht, der Waldbrand in Lübtheen in Mecklenburg-Vorpommern. Allerdings flammte das Feuer wieder auf und hat sich so weit ausgebreitet, dass jetzt schon vom größten Waldbrand in der Geschichte des Bundeslands die Rede ist. Silke Hasselmann weiß mehr.
Mitten in Tewswoos, einem kleinen Dorf in der Lübthener Heide, steht ein Wohnmobil. Doch das ältere Ehepaar, dem dieses Wohnmobil gehört und das übernächtigt daneben steht, macht nicht etwa Urlaub. Vielmehr kommen die beiden aus dem nur wenige Kilometer entfernten Alt-Jabel. Sie mussten vorige Nacht Haus und Hof verlassen, denn
ich wohne über 60 Jahre in dem Haus. Es ist nicht der erste Brand, den ich erlebe, aber so schlimm wie diesmal war es noch nicht.
Man muss wissen, Alt-Jabel grenzt unmittelbar an das große Gebiet, das seit den 30er Jahren als Militärübungsplatz von Wehrmacht, NVA, sowjetischen Truppen und zuletzt von der Bundeswehr genutzt wurde. Zwar ist dieser Platz, auf dem auch scharfes Schießen geübt wurde, seit 4 Jahren geschlossen, doch weil sich dort viel Altmunition am Boden angesammelt hat und manches davon noch immer hochexplosiv ist, bleibt dieses Gebiet für die Bevölkerung gesperrt. Sogar die Löscheinsatzkräfte dürfen nicht näher als 1 Kilometer herankommen.
Das hat ja ein paar Explosionen gegeben. Ja, auch.
Etliche Male hat es geknallt. Ja.
Wie der Schweriner Umwelt- und Landwirtschaftsminister Till Backhaus heute erklärte, hätten Tests eine Belastung mit 45 Tonnen Munition ergeben. Zurzeit wird die mittlerweile 4. Ortschaft auf eine Evakuierung vorbereitet. Die Einwohner sollen vorsorglich ihre wichtigsten Papiere und Wechselsachen zusammenpacken und erkunden, ob sie vorübergehend bei Freunden oder Verwandten unterkommen können, ob sie in ein Pflegeheim oder in die Mehrzweckhalle von Tewswoos gehen wollen. Seit voriger Nacht hat es bereits 3 Dörfer getroffen. Polizisten gingen von Tür zu Tür und erreichten so insgesamt 900 Einwohner, darunter diese Frauen.
Ja, wir haben geschlafen und dann hat ein Sturm geklingelt. Und der meinte, es wird evakuiert und wir möchten in 10 Minuten das Haus verlassen. Bisschen Aufregung, ne?
Ja, genau.
Das Ehepaar aus Alt-Jabel, das mitten in der Nacht in seinem Wohnmobil vom Hof fuhr, bringt nicht einmal Galgenhumor auf. Ihr Haus stehe direkt am brennenden Kiefernwald, erzählt die Frau einem NDR-Reporter. Und
wer da nicht selber wohnt und die Flammen sieht, der kann das überhaupt nicht nachfühlen, wie das ist. Wenn der Wind sich dreht, ist alles zu spät.
Mittlerweile stehen mehr als 430 Hektar Heide- und Waldlandschaft in Flammen, was diesen Brand zum größten in der Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns macht. Sogar die 25 Kilometer entfernte Kreisstadt Ludwigslust wird seit gestern Abend in dichten Rauchnebel gehüllt. Nicht nur die unmittelbaren Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten, sondern laut der Berliner Feuerwehr auch die Bewohner der Hauptstadt. Unterdessen hat sich das Feuer auch bis auf 50 Meter an einen Betrieb des Munitionsbergungsdienstes auf dem ehemaligen Militärschießplatz Lübtheen vorgefressen. Der Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, Lorenz Kaffier, erklärt, warum weitere rasche Hilfe vom Bund erwartet wird.
Es ist eine Liegenschaft des Bundes. Die Munitionsverseuchung und die Ursachen liegen in zurückliegenden Zeiten mit einer schrecklichen Nachwirkung. Und da kann man ein Bundesland wie Mecklenburg-Vorpommern nicht allein damit lassen.
Übrigens, weil es gleich mehrere Brand Brandherde zu geben scheint, ermittelt die Kriminalpolizei wegen Brandstiftung.
Mit dem Bericht von Silke Hasselmann gehen die Informationen am Abend zu Ende. Ich empfehle Ihnen noch unsere Kommentare ab 19.05 Uhr zur Blockade beim EU-Gipfel, zum rot-grün-roten Koalitionsvertrag in Bremen und zum Streit um die Seenotrettung von Sea-Watch. Am Mikrofon verabschiedet sich Dirk-Oliver Heckmann. Danke fürs Zuhören und Ihnen einen schönen Abend.